Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh My mit Marianne und Yara. Marianne, wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, gerade wieder drin zu sein. Ich war nämlich vorhin auch mal bei minus 5 Grad draußen und stand in der Schlange vor der Posthalle für den Flohmarkt. Aber jetzt fühle ich mich ganz wohl hier drinnen. Und wie ist bei dir so?
Bei mir ist es super. Ich war heute, glaube ich, nur einmal vor der Tür, um Brötchen zu holen. Deswegen geht es mir ganz gut und bin sehr froh, dass ich hier drin bin auch. Ja.
Aber genau richtig an einem Sonntag.
Ja, aber voll nice, dass der Flohmarkt war. Ich wusste das gar nicht, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Voll cool.
Ja, das kriegt man hier auch kaum mit. Also muss ich ehrlich sagen, es macht München irgendwie geschickter. Naja, aber nichts gegen Würzburg. Ansonsten finde ich es ganz schön hier. Genau, aber jetzt, bevor wir direkt irgendwie einsteigen, noch kurz einen Überblick über unsere Themen heute. Und zwar geht es einmal darum, wofür oder wogegen am Donnerstag von mehreren hundert Studierenden hier in Würzburg protestiert wurde. Warum das Glitzernde vor einem Hotel in Berlin-Mitte kein Schnee ist. Und eine frohe Botschaft für menstruierende SpanierInnen habe ich auch noch zu verkünden. Aber bevor wir damit starten, habe ich noch eine kleine Frage an dich, Yara.
Okay, schieß los.
Das haben wir auch als kleines Special für euch hier eingeplant am Anfang. Und zwar, worauf freust du dich die nächste Woche? Also abgesehen von Weihnachten.
Nächste Woche wird wild. ich fahre am Mittwoch nach Hause zu meiner Mom und ich werde wahrscheinlich sogar schon so um 20 nach 12 in meiner Heimatstadt ankommen, also mittags. Und dann werde ich erstmal mit meinem Patenkind und ihrer Schwester backen. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Und am Freitag gehe ich mit meinen Cousinen und meiner Schwester auf den Weihnachtsmarkt. Und
wo, wenn ich fragen darf?
In Düsseldorf.
Ah,
genau. Cool. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Auch generell die ganze Familie wiederzusehen. Das wird sehr, sehr schön. Die habe ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen. Genau. Meine Frage an dich. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Oh, heute Morgen habe ich einen Punsch und eine Mandarine gefrühstückt.
Geil.
Ja, es hat auch, ich bin ja erst ein bisschen später in den Tag gestartet und dann war das so ein kurzer Snack, den ich eingeworfen habe, bevor ich da zum Flohmarkt marschiert bin. Ich bin nämlich schon früh los, beziehungsweise, glaube ich, eine Stunde, bevor der angefangen hat, weil ich das letzte Mal da ungefähr eine Stunde in der Schlange stand und dann dachte ich, plane ich die diesmal lieber im Voraus ein, damit ich da nicht einfriere.
Ja, voll gut.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, erstes Thema, das ist dein Ding, Yara. Führ uns da mal ein.
Genau, es geht um die Stellenstreichungen hier an der Uni. Im Juni 2019 wurde von Bund und Ländern der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken beschlossen. Die damit einhergehenden Förderungen für Unis und Hochschulen setzten ab 2021 ein und schufen zuerst neue Lehrstellen. Einer jährlichen Berechnung folgend wird dem Vertrag nach das den Unis zukommende Geld verteilt. Dabei, so schreibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, werden in der Geldverteilung die Anzahl der StudienanfängerInnen, Studierenden in Regelstudienzeit und AbsolventInnen in die Rechnung mit einbezogen. Nun aber soll unser Lehrpersonal an der Uni Würzburg um 56 Stellen gekürzt werden. Und davon sind die humanwissenschaftliche und die philosophische Fakultät am stärksten betroffen. Im Besonderen müssen Lehramts- und Psychologiestudierende um die Durchführung ihrer Veranstaltungen bangen. Das große Problem liegt daran, dass es durch die Stellenkürzungen schwierig wird, das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen. Und das führt wiederum dazu, dass die Uni weniger Förderungen vom Staat erhält. Also wir haben hier irgendwie so einen kleinen Teufelskreis. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich dann dadurch, dass in Bayern sowohl ein Lehrkräftemangel herrscht, als auch die Pandemie den Bedarf an psychologischer Beratung in die Höhe getrieben hat. Wenn nun an den Unis in diesen gesellschaftlich wichtigen Bereichen Stellen gekürzt werden, können wir auf gesellschaftlicher Ebene auf jeden Fall mit einigen Problemen rechnen. Und Marianne, du warst am Donnerstag bei einer Demo, ne? Erzähl mal ein bisschen davon.
Genau, also die Demo am Donnerstag war eben genau zu diesem Thema. Also es ging um diese 56 Lehrstellen, die gestrichen werden sollten. Und wir sind da am Wittelsbacher Platz, also da beim Gebäude von den von der humanwissenschaftlichen Fakultät losgelaufen und sind dann am Sandering geendet. Und da haben wir auch noch uns ein paar Stimmen von Studierenden eingeholt. Und zwar wäre die erste Frage: Bist du Studentin hier an der Uni?
Ja, ich bin jetzt hier im ersten Semester Studentin an der Uni, ja, in Würzburg.
Welches Fach studierst du?
Ich mache Sonderpädagogik auf Lehramt.
Und hast du selber schon aus eigener Erfahrung mit diesen Stellenkürzungen irgendwie Kontakt gehabt, beziehungsweise hast du die Auswirkungen gespürt oder?
Dadurch, dass ich im ersten Semester bin, habe ich da jetzt noch nicht so drunter gelitten. Aber mir wurde gleich bei der Stundenplanung schon gesagt, dass es schwierig sein wird, in einige Seminare reinzukommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das dann erst in den nächsten Jahren sein soll, mache ich mir da schon Gedanken auf jeden Fall.
Ja, ich studiere an der Humanwissenschaftlichen.
Und welches Fach studierst du?
Politikwissenschaft und Soziologie, also PSS quasi.
Ja, alles klar. Und hast du selber schon Erfahrungen beziehungsweise drunter ge Erfahrungen gemacht damit, mit den Stellenkürzungen oder drunter gelitten oder irgendwelche Auswirkungen gemerkt?
Also man merkt halt schon, dass die Seminare sehr überfüllt sind und dass man halt in Seminare, die man belegen muss, um in der Regelstudienzeit zu bleiben, einfach teilweise nicht reinkommt oder extra nochmal anschreiben muss oder halt gar nicht reinkommt. Und das ist halt schon schwierig, gerade für Studis, die zum Beispiel die Regelstudienzeit einhalten müssen aus diversen Gründen, dass die dadurch einfach auch finanzielle Problematiken kriegen.
Und welche Fächer studiert ihr?
Sonderpädagogik.
Genau, Lehramt, Sonderpädagogik.
Alle
Philosophie und Germanistik.
Und seid ihr alle schon persönlich mit der Stellenkürzung irgendwie in Kontakt gekommen, beziehungsweise habt ihr irgendwie im Studium gemerkt?
Also ich persönlich glaube ich jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall mitbekommen über andere oder auch über die Hochschulpolitik.
Aber es hat sich jetzt noch nicht irgendwie bei euch aufs Studium ausgewirkt?
Bei mir jetzt nicht, ne.
Ich muss sagen, ich finde es schockierend, wenn man diese Zahl allein schon hört von den 56 Lehrstellen, weil ich meine, ich bin jetzt im ersten Semester und noch ist davon ja noch nichts passiert und trotzdem war bei uns dieses Jahr schon bei den Seminaren, die Plätze waren mehr als rar. Also sind jetzt schon nicht alle reingekommen. Uns wurde dann irgendwann gesagt, ja, keine Ahnung, geht halt einfach hin, auch wenn ihr keinen Platz habt. Es kommt sowieso dann die Hälfte nicht, die sich angemeldet hat. So funktioniert das dann so einigermaßen. Aber es ist ja kein Dauerzustand. Und da jetzt eben nochmal so viel wegzukürzen, es ist ja, wie wenn man nochmal Öl ins Feuer gießt.
Ja, voll. Ich finde, also die Zahl 56, wenn man das jetzt so hört, finde ich, hört sich jetzt nicht so krass an. Aber wenn ich an den Lehrstuhl denke, also wenn ich an das Philosophische Institut denke, wo ich die meiste Zeit verbringe, da sind vielleicht, ich weiß nicht, wie viele da angestellt sind, aber unser ganzes philosophisches Institut wäre halt einfach lahmgelegt, wenn dort diese ganzen Lehrpersonen fehlen würden. Und das ist halt einfach ein mega krasser Einschnitt, der nicht klar geht, oder?
Ja, ich finde auch, es ist irgendwie einfach wieder ein falsches Signal, dass es wieder besonders halt die Geisteswissenschaften auch betrifft. Also so, ich glaube auch, dass die Professoren bei den Geisteswissenschaften so oder so schon alle Hände voll zu tun haben. Und das ist jetzt einfach, es geht in die falsche Richtung so. Also ich glaube nicht, dass man an der Bildung als erstes sparen sollte. Ich glaube, da gibt es in Bayern schon noch andere Stellschrauben.
Ja, definitiv sehe ich genauso. Es ist halt auch super schade. Durch diesen Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken hat sich ja generell die ganze gesamte Hochschulpolitik, glaube ich, so ein bisschen verändert oder hat da was losgerüttelt. Es hat irgendwie so dazu gesorgt, dass es den Unis halt vor allem darum geht, AbsolventInnen zu produzieren quasi, um Geld einzubringen irgendwie. Und es soll wohl auch irgendwie dazu führen, dass Unis untereinander konkurrieren. Wer hat mehr AbsolventInnen und wo gibt es mehr Studierende, das Studium in der Regelzeit schaffen? Und ich finde, das ist schon wieder so eine richtig typische Kapitalisierung von Bildung und Lehre und ich kann es einfach gar nicht feiern. Also ich feiere es überhaupt nicht. So.
Ja, ich meine, es widerspricht ja auch allem, was man eigentlich sonst so eingetrichtert bekommt. Also es geht nur darum, wie viele Leute abschließen, egal mit welchen Abschlüssen, egal wie die Qualität da dahinter ist. Und es werden einem ja auch wirklich Chancen genommen, gerade wenn man jetzt irgendwie BAföG finanziert ist oder so. Und man hat ja sowieso schon den Druck, in gewissermaßen in dieser Regelstudienzeit durchzukommen. Aber damit, dass man Lehrstellen streicht, wird man dazu nicht motivieren. Also verstehe ich den Anreiz da, ja, ehrlich gesagt, nicht ganz.
Vielleicht können wir uns nochmal eine Stimme anhören von einer Person, die du auf der Demo getroffen hast.
Ja, und was die sich wünschen, haben sie uns nämlich auch noch gesagt. Und was wäre dann deine Forderung diesbezüglich an die Hochschule oder an die Politik?
Auf jeden Fall, dass wir mehr Stellen behalten müssen, dass die uns nicht einfach die Gelder kürzen können und uns die Chance auf Seminarplätze nehmen dürfen.
Alles klar, vielen Dank. Und was wäre dann diesbezüglich so deine Forderung oder dein Wunsch so an die Hochschule oder an die Politik oder an die Hochschulpolitik?
Dass sie die Stellen nicht kürzen und dass sie keine Gelder kürzen und dass sie Gelder investieren in die Bildung und in die Lehre, weil das eben super wichtig ist.
Alles klar. Und was wäre jetzt so konkret eure Forderung diesbezüglich an die Hochschule oder an die Politik?
Also an die Hochschule oder an die Hochschulleitung, dass sie sich halt auch positioniert und stark dafür ausspricht, dass das Land wieder Mittel zur Verfügung stellt und die Stellen eben auch wieder einrichtet. Und ja, die Politik, dass sie die Stellenkürzungen und Mittelstreichungen halt ja, rückgängig machen, geht wahrscheinlich nicht, aber halt ersetzt und anderweitig wieder Mittel zur Verfügung stellt.
Also ich denke, man hat gehört, die Forderung von Seiten der Studierenden ist ziemlich eindeutig. Die Lehrstellen sollten nicht gestrichen werden und uns liegt genauso etwas daran, dass unsere Bildung nicht unter finanziellen Kürzungen leidet. Aber um mal wegzukommen von dem Ganzen, worüber man sich in Bayern aufregen kann, haben wir auch in Berlin in dieser Woche eine schöne kleine Katastrophe erlebt. Und zwar ist in einem Hotel in Berlin der Aquadom, also so ein Großaquarium, geplatzt. Einfach geplatzt so. Man weiß nicht, woran es lag. Die Ursache ist noch unklar. Man kann nur vom Glück sagen, dass tatsächlich nur zwei Menschen durch Glassplitter verletzt wurden, weil so die Dimensionen muss man sich mal vorstellen. Es geht da um 1 Million Liter Wasser und ungefähr 1500 Fische, die da auf die Straße gespült wurden. Also so, man braucht ja jetzt da eigentlich gar nicht anfangen mit der tierschutzrechtlichen Seite so. Also einfach an und für sich ist es schon absurd. Weißt du, da bauen sich Menschen so ein Riesenaquarium. Warte, das ist das weltweit größte freistehende, zylindrisch geformte Aquarium. Und das ist in diesem Hotel in Berlin. Und jetzt hat man nicht mal eine Ahnung, woran es liegt, dass es geplatzt ist.
Es ist so crazy, ne? Ich weiß nicht, ob du gestern das Weihnachtsspecial von Fest und Flauschig gehört hast, aber die haben da auch sehr viel...
Du meinst den Livestream?
Genau, den Livestream. Ja, die haben da auch ein bisschen drüber gequasselt und das ist so ein bisschen, ich meine, die Fische hätten wohl in den Fluss springen können, aber es waren Salzwasserfische, also war das auch leider vertan.
Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, so die Berliner Kanalisation ist auch nicht so attraktiv.
Nee, definitiv nicht. Und es ist einfach, ich finde es schon allein absurd, dass da einfach in so einer Hotellobby so ein fettes Aquarium ist. Ich wusste davon nicht, ich kannte dieses Aquarium vorher nicht und es war mir auch ehrlich gesagt relativ egal, ob da irgendwo ein Aquarium ist. Aber ich meine, jetzt ist es geplatzt.
Vielleicht war das auch so eine PR-Aktion, die ein bisschen eskaliert ist. Man weiß es
ja,
nicht.
Ja, who knows. Ja, die Frage ist, was passiert jetzt? Werden jetzt solche Aquarien irgendwie verboten? Bricht jetzt eine Peter-Welle los?
Ich glaube, also Peter hat sich definitiv in den Diskurs mit eingemischt, aber ehrlich gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt generell irgendwie Sea Lives und so verboten werden. Aber ich finde es schon eigentlich ziemlich krass, die Vorstellung, weil ja auch dieses Aquarium haben sich immer wieder ganze Schulklassen angeschaut. Und wenn es in so einem Moment geplatzt wäre, das hätte schon andere Ausmaße angenommen, so diese Katastrophe.
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war es, als es einfach nachts passiert und es gab auch irgendwie keine Aufnahmen oder sowas von dem Zeitpunkt.
Ja, ich bin mir irgendwie gerade nicht ganz sicher, ob es jetzt keine Aufnahmen gibt oder ob sie die irgendwie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hergeben können. Aber ich meine, der Polizei werden sie wohl kaum sagen, ja, Entschuldigung, also aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir die ihnen leider nicht zur Verfügung stellen. Ja. Also ich weiß es nicht. Mysterious, ich sag's dir.
Mysterious, mysterious.
Wo warst du denn? Wo warst du denn zu dem Zeitpunkt? Yara, warst du?
Hier? Ich habe so ein bisschen, also ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Ich habe so ein bisschen mit Steinen geworfen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo. Aber ja.
Okay, ich habe es jetzt mal zu Protokoll genommen. Aber bei mir ist es in guten Händen.
Ja, okay, danke. Ich vertraue da, dass du es niemandem weitererzählst.
Ja, ich bin verschwiegen wie ein Grab.
Super, super, super.
Genau. Es sei denn, wenn es um das nächste Thema geht, da rede ich gerne noch ein bisschen weiter. Mhm, weil nämlich in Spanien ein Gesetz, also ein neues Gesetz auf den Weg gebracht wurde, das schon von einer Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet, beziehungsweise eine Mehrheit der Abgeordneten hat schon zugestimmt. Es fehlt allerdings noch eine Verabschiedung durch den Senat. Und zwar geht es da um freie Tage bei Menstruationsschmerzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es in dem Gesetz formuliert ist, ob es da jetzt um menstruierende Menschen geht oder ob es um Frauen geht, weiß ich nicht, wie weit sie da gedacht haben. Aber damit wären sie wirklich das erste Land in Europa und würden da eine ziemliche Vorreiterrolle einnehmen. Und ganz ehrlich, also was ich jetzt so aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis halt auch mitbekomme, ist es mehr als gerechtfertigt.
Total.
Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt Männer oder ja, wenn jetzt hauptsächlich Männer menstruieren würden, dass es das bis jetzt noch nicht geben würde. Also weil das ist ja teilweise schon einfach richtig, richtig heftig, wie also einfach schlimmer als Magen-Darm, so.
Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, bis jetzt, weißt du, wo ist es sonst schon so auf der Welt? Gibt es so ein Gesetz?
Also ich habe mal davon gehört, das ist schon eine ganze Weile her, aber ich kann keine 100% genauen Angaben geben, aber ich meine davon gehört zu haben, dass im asiatischen Raum das auf jeden Fall schon ganz gut läuft und spezifischer, glaube ich, Japan auch.
Ja, genau. Und also ich habe es jetzt auch gelesen, zum Beispiel von Japan und Indonesien und ja, Sambia. Cool. Also ich meine Sambia, aber hier in Europa halt niemand.
Ja, ich find's krass. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich so die Einstellung zur Gesundheit vielleicht auch wegen der Pandemie, aber auch so generell ein bisschen geändert hat. Also sowohl zu mentaler Gesundheit als auch zu körperlicher Gesundheit. Und dazu hat sich ja nochmal dann verändert, dass wir Frauen einfach endlich mehr gehört werden. Also so kommt es mir auf jeden Fall in den letzten Jahren vor. Oder ist vielleicht auch nur in meiner Bubble. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass diese Diskurse einfach immer offener werden und dass weniger diese ganzen Themen einfach weniger schambehaftet sind.
Also ich weiß nicht, ob wir mehr gehört werden mit Anliegen jetzt, die zum Beispiel die mentale Gesundheit angehen. Ich glaube nur, allein die Grundlage dafür, dass wir gehört werden, ist, dass einfach überhaupt drüber gesprochen wird. Und es wird auch immer mehr drüber gesprochen, das stimmt. Und auch, also ist ja auch absurd, dass Themen wie die Menstruation einfach immer noch Tabuthemen sind, obwohl es, also, sorry, aber das ist ja gut. Ich meine, es gibt auch einige Leute, die können nicht laut sagen, dass sie jetzt aufs Klo müssen, obwohl das auch das Normalste der Welt ist, so. Aber es ist einfach, also es sind so ein paar Sachen, die sind einfach so, so unnötig, dass da irgendwie immer noch so eine große Schambehaftung dabei ist. Und Ich glaube, es wird noch einige Zeit brauchen, aber dass immer mehr Thema ist, ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
Ja, in meiner Bubble dringt das auf jeden Fall immer mehr durch, dass, keine Ahnung, so typische Instagram-Posts von wegen, es ist okay, auch einfach mal, weil man komplett erschöpft ist und es nicht mehr schafft, nicht zur Arbeit zu gehen. Auch wenn man jetzt nicht krank ist, sondern einfach nicht nur sich so denkt, so, boah, heute geht gar nicht. Einfach mal Nein sagen, so. Das ist natürlich auch wiederum was, was man sich leisten können muss, so. Das ist jetzt auch wieder leider so eine privilegierte Sache, die da noch mit reinklingt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da auf jeden Fall was ändert und das ist einfach ein nicer Erfolg, muss ich sagen. Also es sollte irgendwo selbstverständlich sein, sadly.
Ja, ich verstehe es vor allem deswegen nicht so ganz, weil es ja eigentlich sogar ökonomisch schlauer ist, zwischendrin mal eine Pause zu machen, als irgendwie durchzuhasseln und am Ende jeder Zweite, dass er irgendwie im Burnout landet. Also so, das kann es ja irgendwie auch nicht auf Dauer sein.
Ja, hasseln sowieso schlimm.
Ja, voll. Also ich glaube, und das, boah, das ist ja auch wieder eine 1A-Überleitung hier für mich zu unserer letzten Kategorie für heute. Und zwar ist es eine Kategorie, die wir erst neu einführen müssen. Aber es sind 5 Dinge XY, in dem Fall 5 Dinge, die ich an Weihnachten hasse. Und warum das für mich jetzt so eine schöne Überleitung war, ich bin jetzt mal so frei und fange einfach direkt an. Und zwar habe ich an Stelle Nummer 5 direkt den Stress mit Weihnachtsgeschenken. Der kommt nämlich immer noch so schön obendrauf, wenn man am Ende vom Jahr sowieso meistens schon so auf dem letzten Loch pfeift. Und dann, weiß ich nicht, es geht bestimmt auch nicht allen Leuten so, aber ich tendiere schon dazu, irgendwie nicht einfach jedem den 5. Schoko-Nikolaus schenken zu wollen, sondern halt irgendwie auch noch so was bisschen Persönliches, Individuelles, bisschen Kreatives und boah, da geht richtig viel Zeit drauf. Vor allem, wenn man einem einfach irgendwann erst so Mitte Dezember einfällt, so boah, ich habe nicht mal mehr 2 Wochen bis Weihnachten, dann wird's halt eng und dann wird's echt stressig und eigentlich mag ich schenken echt gerne, aber das taugt mir dann doch gar nicht.
Ja, es ist halt so ein Fest, wo du plötzlich allen was schenken musst, ne? Es ist schon schwierig. Das Nice bei mir in der Familie ist, würde ich sagen, dass wir irgendwann angefangen haben zu wichteln. Und dann musst du halt einfach nur noch ein größeres Geschenk besorgen und alle sind am Ende happy. So, das wäre, ich finde, Wichteln ist immer so ein großer...
Ja, es ist auch finanziell...
So eine große Auflösung. Genau, einerseits des finanziellen Stresses, als auch des generellen Stresses.
Ja, voll. Also so, ich meinte jetzt auch tatsächlich eher so den Mental Stress, aber finanziell gerade jetzt so, also weißt du, ich denke mir dann auch manchmal, so wenn ich meinen Eltern Geschenke kaufe, denke ich mir so, Moment, kaufe ich jetzt eigentlich gerade meinen Eltern von ihrem Geld Weihnachtsgeschenke? Also so, das ist manchmal auch so ein bisschen absurd, denn ich meine, klar, so ich habe schon auch gearbeitet, aber so meine Eltern finanzieren mich dann halt doch auch noch mit und ach ja, aber es die Geste zählt. Und was ist bei dir auf Platz 5?
Auf Platz 5 ist bei mir, ja, eigentlich kann ich schon noch was höher rücken, aber mir ist leider nicht viel eingefallen. Ich habe bisher 3 Punkte, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Aber auf Platz 5 ist bei mir das Gedränge in der Stadt. Also ich mag ja Weihnachtsmarkt und sowas. Ich trinke auch gerne mal einen Glühwein oder esse irgendwie Curly Fries oder was es sonst so dort Leckeres gibt. Aber ich hasse dieses Gedränge. Ich mag das gar nicht, weil hier vor allem in der Stadt ist es ja so, dass der Weihnachtsmarkt so quasi aufgeteilt ist und in der Mitte ist die Straba und ich als kleine Fahrradfahrerin, tucke halt immer so der Straba hinterher, aber die Menschen, die über die Straße wollen, die hechten immer so, sobald die Straba vorbei ist, über die Straße und ich weiß nicht, wie viele Leute schon fast in mich reingelaufen sind dieses Jahr. So, das ist definitiv meine Nummer 5, dass es einfach zu voll ist. Ja.
Kann ich super gut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen zurückhaltender bin mit dem Fahrradfahren. Ich bin im Moment eher zu Fuß unterwegs, auch weil ich es sauglatt finde und ich hier nur mein Rennrad habe. Das ist dann noch ein bisschen unsicherer. Aber da habe ich auch erst mit dem Simon drüber geredet. Also Simon aus der letzten Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und zwar sind wir da in der Residenz vorbeigelaufen. Da ist ja vor der Residenz dieser riesige Parkplatz. Und wir haben so gedacht, boah, ey, eigentlich wäre doch das Schlauste und Normalste, wenn man einfach diesen fucking Parkplatz für den Weihnachtsmarkt räumen würde. Also so, das wäre doch der schönste Ort in ganz Würzburg eigentlich für diesen Weihnachtsmarkt. Und
aber generell, Marianne, wo parken denn dann die Menschen, die den Weihnachtsmarkt besuchen wollen?
Also, ich wäre da ehrlich gesagt für außerhalb der Stadt.
Ja.
Oder man soll sich halt einen Privatparkplatz auf sein Flachdach machen oder so. Ja, also ich finde generell dieser Parkplatz, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussionsgeschichte hier, weil der hat tatsächlich schon mein ästhetisches Empfinden bei meinem allerersten Würzburg-Trip sehr gestört.
Ja. Was ist denn deine Nummer 4?
Okay, es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber es ist mir trotzdem ein Herzensanliegen, das hier zu erwähnen. Und zwar sind es gefüllte Lebkuchen. Also Lebkuchen sind ja nice, aber so, wenn man sie füllt, macht man es einfach nur kaputt. So, da gehört
nichts rein. Lebkuchen mit Aprikosenfüllung sind so, also für mich persönlich der Weihnachtssnack, der jedes Jahr da sein muss.
Mm-mm. Nee, wirklich. Also Lebkuchen sind einfach vollkommen so, wie sie sind. Jede Füllung macht es nicht besser, sondern einfach nur sehr, sehr viel schlechter. Also ich glaube, da finden wir wahrscheinlich nicht zusammen, aber das ist hier, da werde ich auch nicht von abrücken.
Genau. Also ist okay. Ich habe aber auch auf der 4 habe ich auch einen Snack, den ich
absolut nicht mag. Dann hau raus, mag. Das ist ja schön.
Das sind von Dunn-Sterne. Ich finde, die sind einfach nur übertrieben unnötig, weil das ist quasi
warte,
nur
Zucker. Warte, sagst du Fondant? Heißt ja, es nicht Fondant?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich guck ab und zu das große Backen. Ich glaube, da sagen sie vielleicht manchmal Fondant. Vielleicht sagen sie auch Fondant.
Okay, alright. Ich weiß, was du meinst.
Würde auch also passen.
Wirklich einfach literally diese Zuckerschicht.
Ja, es ist einfach nur Zucker in Form von einem Stern mit so ein bisschen Schokolade drauf und es ist übertrieben unnötig.
Das habe ich ja noch nie gesehen. Gibt es das so in...
Kannst mal googeln.
Also gibt es das so bei Edeka oder Aldi oder so? Oder?
Ja, schon, ja.
Okay, wow. Kannst du mir eine Packung zu Weihnachten schenken? Also das Einzige...
Mache ich. Das Einzige, was man damit gut machen kann, ist die an den Weihnachtsbaum hängen. Da sehen die ganz schön aus.
Ah, okay, ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber das machen wir ja nicht. Mit Essen spielt man ja nicht, okay?
Ja, naja. Essen spielt man nicht. Deine okay. Nummer 3.
Meine Nummer 3, das ist eine Hassliebe, sage ich dir. Und zwar habe ich 3 oder so davon zu Hause, aber ich trage sie eigentlich nie. Und zwar sind es Mützen. Ich liebe Mützen vom Look her, aber ich sag dir, man Locken hat. Du trägst einmal eine Mütze, du kannst sie den ganzen Tag nicht mehr ausziehen. Es macht dir jede Frisur kaputt. Jede Frisur. Du tust sie einmal drauf, danach siehst du aus wie, was weiß ich, irgendwie ein Cocker Spaniel, der einen Kübel Wasser über den Kopf bekommen hat. Also so, das geht einfach nicht. So an oder aus und wenn du halt sie dann draußen anhast und dann kommst du irgendwie so rein in so einen Vorlesungssaal, dann, keine Ahnung, läuft dir der Schweiß irgendwie den Nacken runter, wenn du sie nicht ausziehst. Aber wenn du sie ausziehst, dann, ja, weiß ich auch nicht. Also dann will ich da auch nicht sitzen bleiben, muss ich ehrlich sagen. Naja.
Okay, da habe ich das große Glück, dass ich glatte Haare habe und ich höchstens einmal so ein bisschen durchbuscheln muss, damit die wieder in Ordnung sind. Aber das stelle ich mir wirklich nervig vor.
Ja, weil da packst du einmal deine Klappbürste aus und dann ist wieder alles im Lot. na, so ist das bei mir nicht. Naja, was ist bei dir auf Platz 3?
Auf Platz 3 ist der aufgebauschte Stress um diesen einen Tag. Also dieser ganze Struggle, der schon vorher irgendwie anfängt. Ich weiß nicht, ob du eine große Familie hast oder ob vielleicht unsere HörerInnen große Familien haben. Die werden das dann vielleicht kennen, dieses, wo feiern wir, wie feiern wir, wann feiern wir, was essen wir. Und dann kommt noch dazu, dass ich zum Beispiel größtenteils vegan esse. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Aber dann steht oft häufig aufgrund meiner Familie, aufgrund der Gelüste meiner Familie, sage ich mal, ein Braten vor mir auf dem Tisch. Das ist dann auch immer sehr, das könnte ich eigentlich als vierten Punkt anbringen, dass es immer irgendwie so was Gewaltvolles hat, dass immer zu irgendwelchen Festen dann ein Tier geschlachtet werden muss oder sowas.
Habe ich auch neulich erst wieder gehört, dass Weihnachten tatsächlich auch der Tag im Jahr ist, wo die meisten Tiere geschlachtet werden. Es eigentlich widerspricht schon ein bisschen dem Geist der Weihnacht. Aber ich hab gerade auch so ein bisschen lachen müssen, weil es tatsächlich auch mein Punkt ist. Eins ist dieser Perfektionismus um Weihnachten. Also so dieses, es strengt mich nicht nur bei Weihnachten an, sondern auch irgendwie ab und zu beim Geburtstag oder so. Weißt du, es ist ja schön, aber irgendwie ist es so dieses, es darf nichts schiefgehen, um Gottes Willen. Es muss perfekt sein, das Essen muss passen, alle müssen einander so unfassbar lieb haben. Und boah, es führt immer nur zum Gegenteil, wirklich. Also damit kann ich mich nicht anfreunden und ich finde es einfach sau schade. Ich finde es einfach schön, wenn man da so im entspannten Kreis irgendwie zusammen ist und sich einfach freut, wenn man zusammen Zeit verbringt. Das, also geht mir bei Geburtstagen oder so, wie gesagt, genauso. Also es ist auch im Endeffekt, man geht immer unglücklich raus, wenn man sich den perfekten Abend wünscht oder das perfekte Fest.
Ja. Es wird sowieso nie wieder so sein wie damals, als man 5 war und irgendwie man nicht ins Wohnzimmer durfte, weil die Eltern da irgendwas versteckt haben. Und das war dann alles ganz aufregend und mystisch. Und ich habe das Gefühl, man will irgendwie immer dieses Gefühl von früher wieder erwecken und wieder haben.
Ja, true.
Aber ich glaube, das ist halt einfach wirklich nicht durch diese Perfektion zu erreichen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter letzter Punkt für mich, also auch eine gute Nummer 1, die Perfektion, aber auch generell dieses Plakative an Weihnachten, dieses Schleife drauf und rote Farbe und Weihnachtsmusik und ja, wenn das halt alles irgendwie so ein bisschen zu überspitzt wird und das Eigentliche dabei verloren geht, nämlich diese Gemütlichkeit, das zur Ruhe kommen.
Besinnlichkeit.
Das Jahr abschließen, die Besinnlichkeit, genau.
Ja.
Und einfach mit lieben Menschen zu sein, die man gern hat. Das ist für mich so der Kern. Und alles, was dagegen spricht, ist halt einfach, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, voll. Nee, ich habe auch, ich muss jetzt, ich bringe jetzt quasi noch zuletzt meinen eigentlich Platz 2 mit ein.
Gerne.
Und zwar ist das jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist die Dunkelheit. Ich bin ja froh, dass es an Weihnachten, hatten wir das letzte Mal schon kurz, an Weihnachten geht es ja schon wieder bergauf, aber ich muss sagen, das ist wirklich, also mein Energiehaushalt, wenn es so lange dunkel ist am Tag, geht er ins Negative. Deswegen bin ich schon sehr froh, wenn es danach wieder mal länger hell ist, gerade abends, auch wenn es natürlich zur Gemütlichkeit an Weihnachten beiträgt. Aber ich bin kein Fan von Dunkelheit, da bin ich ganz ehrlich mit dir.
Ja, stimmt. Und wie wir es letzte Folge ja auch schon gesagt hatten, es sind jetzt nur noch 3 Tage, dann ist der dunkelste Tag.
Yay!
Und dann haben wir es geschafft, dann geht es wieder bergauf und dann kommt das neue Jahr und dann kommt ein schöner Frühling hoffentlich, der vielleicht auch mal ganz gute Neuigkeiten mit sich bringt. Das wäre ja auch ganz schön, mal so zur Abwechslung.
Ich würde auch gerne sagen, das wäre mal was anderes.
Ja.
Voll.
Ja.
Aber jetzt noch, bevor wir ins neue Jahr starten, steht ja eben erstmal noch Weihnachten an. Und da habe ich auch noch einen kleinen Geheimtipp hier für Würzburg, für alle, die wie ich noch nicht ganz fertig sind mit ihren Weihnachtsgeschenken. Und zwar ist es das Zukunftshaus in der Augustinerstraße 4. Und zwar kann man da sowohl nachhaltige Geschenke kaufen, als auch in einem Tauschbereich hinten im Laden tauschen, wenn man eben auch finanziell es vielleicht gerade nicht mehr ganz so dicke hat oder auch unabhängig von Weihnachten eben sich Sachen mieten, wie wenn man jetzt zum Beispiel umzieht und da irgendwie einen Schlagbohrer braucht oder so, den man halt sonst nicht unbedingt auch noch in seinem Zimmer rumstehen haben muss, kann man sich da solche Gerätschaften auch mal für einen Tag mieten oder sich auch elektrische Geräte reparieren lassen. Muss ich also nicht immer gleich was Neues kaufen. Ist auch finanziell natürlich ein Anreiz da. Und genau, getragen wird dieser Laden von der Zukunftshausgenossenschaft und dem gemeinnützigen Zukunftswerkverein. Also man kann da auch Mitglied werden und quasi Anteile erwerben von diesem Laden oder sich auch ehrenamtlich mit einbringen. Also dieser ganze Laden wird ehrenamtlich betrieben. Ich finde das Konzept wirklich sehr reizvoll oder auch sehr durchdacht und ist einfach auch ein super schöner Laden. Da geht man gerne rein. Auch diesem Tauschbereich sind nicht nur so trashige Sachen, sondern auch wirklich Sachen, die noch einen Wert haben oder die auch einfach attraktiv sind so, und man kann Sachen hinbringen, man muss nicht mal, man kann was spenden, man muss nicht, also ist auch alles auf freiwilliger Basis. Genau, und man findet die auch im Internet eben unter zukunftshaus-würzburg.de. Und ich kann nur eine wärmste Empfehlung dafür hier lassen. Also an alle, die noch last minute was brauchen, ab morgen, Montag, haben sie wieder geöffnet und freuen sich sicher, wenn ein paar Studis vorbeischauen.
Also ich finde, das Zukunftshaus hört sich mega, mega nice an. Das ist jetzt wahrscheinlich last minute auch ganz praktisch, wenn man da mal vorbeischaut und guckt, was es da so noch gibt. Oder nach Weihnachten, weiß nicht, Sachen reparieren. Geht ja auch alles noch. Also richtig cooler Tipp. Das war es jetzt von uns für heute mit der zweiten Oh My-Folge von 970 Wave. Ich hoffe, ihr habt eine richtig schöne, besinnliche Weihnachtszeit und schöne Weihnachtstage und wünsche euch einen guten Rutsch, wie man es bei mir sagt. Hier sagt man ja, glaube ich, guten Beschluss.
Wie bitte?
Ich wünsche euch
noch nie einen gehört. Rutsch.
Ich weiß, ich hab hier mal bei Galeria gearbeitet vor ein paar Jahren als Weihnachtsaushilfe und vor Weihnachten kam dann der Geschäftsführer irgendwie durch den Laden gelaufen und hat allen einen guten Beschluss gewünscht und ich war so ein bisschen perplex und wusste irgendwie so überhaupt nicht, was er jetzt meint und dann habe ich so gemerkt, okay, er meint eigentlich einen guten Rutsch.
Alles klar.
Also
lernt man als Münchner Kindl auch immer noch was dazu hier in Würzburg. Aber es ist tatsächlich schon die letzte Folge für dieses Jahr. Deswegen auch von mir nochmal einen schönen Ausklang von 2022 und einen guten Rutsch auch von mir ins nächste Jahr 2023. Und da hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann.